Herzlich willkommen zu meinem Vortrag zwischen Daten, Programmcode und Darstellung. Wie passt das alles ins Urheberrecht rein? Damit werden wir uns im Folgenden ein bisschen auseinandersetzen. Da ich nicht weiß, wie euer Stand bei urheberrechtlichen Fragen ist, warum es das Urheberrecht gibt und das Ganze drumherum, erkläre ich das nochmal ganz schnell und kurz. Und dann gucken wir uns so ein bisschen Urheberrecht an, persönlich-geistige Schöpfung, was ist das halt? Das brauchen wir, um überhaupt ein urheberrechtliches Werk zu haben. Und dann sind wir dann auch bei diesem gerade angesprochenen KI-Problem. Dann gucken wir uns das Datenbankherstellerrecht noch ganz kurz an, um da zu sehen, was wird da geschützt, um uns dann dort auszutun, wo es darum geht, wie passt das jetzt alles zusammen, wenn man in einem Projekt Software verwendet, Daten verwendet und dann vielleicht noch irgendwas in den Prozess reinschiebt und am Ende irgendein Produkt oder Ergebnis steht. Ja, was gilt jetzt? Habe ich da ein neues Werk erschaffen? Habe ich da irgendein Werk bearbeitet? Stichwort Bearbeitungsrecht. Ja, das werden wir dann sehen und staunen Sie und hören Sie zu. Also, was ist das Urheberrecht? Das Urheberrecht, oh, jetzt sind wir zum Ende gesprungen, das ist interessant. Fangen wir nochmal an. Das Urheberrecht. Im Prinzip unterscheidet sich die Welt in zwei Dinge, nämlich in die dingliche Welt und die Welt der immateriellen Güter. Die Welt der immateriellen Güter verhält sich so ein bisschen anders als die Welt der dinglichen Güter. Bei den dinglichen Gütern haben wir schon quasi seit Urzeiten irgend sowas wie Eigentum. Ne? Wer jemandem was wegnimmt, der kriegt ein paar auf die Nase. Bei immateriellen Gütern ist das nicht der Fall, weil die lassen sich nicht speichern oder die lassen sich super speichern. Die kann man nicht, die lassen sich vervielfältigen. Ja, das ist der Albtraum jeder Rechteindustrie, dass sich Informationen eben frei vervielfältigen lassen, nicht einfach wieder verschwinden, altern. Ja, das Auto rostet uns unterm Hintern weg. Digitale Informationen nicht. Aber da die eben so flüchtig sind, Informationen, also ich bin auf einer ganz abstrakten Ebene, heißt das auch, die sind eigentlich, lassen sich ganz schlecht schützen, weil auch das, was ich jetzt erzähle, sind ja Informationen, die ich weitergebe und jetzt kann ich nicht einfach sagen, gib die Informationen wieder raus, ich will sie wieder haben, vergesst alles, was ich gesagt habe, weil das ist mein Eigentum. Aber es gibt natürlich Möglichkeiten, Rechte zu schützen und von diesem Grundsatz, dass Informationen frei sind, haben wir riesige Ausnahmen im Recht. Die Ausnahme, mit der wir uns heute beschäftigen werden, ist das Immaterialgüterrecht, da insbesondere das Urheberrecht mit Datenbankherstellerschutz, aber auch Patentrecht, Markenrecht, Designrecht, all das sind im wirtschaftlichen Kontext Dinge, wo Informationen unter Schutz gestellt werden. Das Datenschutzrecht stellt unter einem ganz anderen Gesichtspunkt Informationen unter Schutz, nämlich immer dann, wenn sie personenbezogen oder personenbeziehbar sind, und Ämter stellen bis heute bestimmte Informationen unter Schutz, weil sie eben das Amtsgeheimnis haben. Gut, wann stellt man eine Information unter Schutz? Das habe ich schon gesagt. Immer dann, wenn ein interessierter Kreis einem bestimmten Gut einen Wert zumisst, wird es entweder selber dafür sorgen, der interessierte Kreis das Gut zu schützen, oder es wendet sich eben an den Gesetzgeber und sagt, mach da mal was. Der Gesetzgeber hat es also in der Hand, aus diesen immateriellen oder aus diesen Informationen, die sich anders verhalten als die dinglichen Gegenstände dieser Welt, zu versuchen, durch rechtliche Regelungen diese immateriellen Güter, diese Informationen dem Verhalten von dinglichen Gegenständen anzunähern. Jedenfalls im Urheberrecht. So, das ist also keine Zauberei, sondern einfach Gesetzgebung. Der Gesetzgeber sagt, bestimmte Sachen stehen unter Schutz und immer dann, wenn du diese Sachen, die unter Schutz stehen, nutzen willst, brauchst du eine Lizenz, lieber Nutzer. Nichts anderes ist eine Lizenz, als dass der Gesetzgeber gesagt hat, etwas steht unter Schutz und derjenige, der es nutzen will, muss den Inhaber fragen. Sonst gibt es auch, wie in der Urzeit, ein paar auf die Nase und dann hier in dem Fall eben vom Gericht. Gut, wie sieht das jetzt aus? Da wir im immateriellen Güterrecht sind, nutzen wir natürlich auch die Vorteile, die Informationen haben. Wir können nicht bloß ein Recht vergeben. Ja, das Auto sollte man nur im Ganzen verkaufen oder das Brot. Nein, wir sagen, wenn das schon immaterielle Güter sind, dann können wir auch alle Rechte, die damit zusammenhängen, einzeln verkaufen. Ja, also das sieht aus von außen aus wie ein Recht. Wenn das aufploppt, sind das aber ganz viele Rechte. Wenn wir ums klassische Urheberrecht reden, da haben wir das Urheberpersönlichkeitsrecht drin, dann haben wir das Vervielfältigungsrecht, das Verbreitungsrecht, das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung, da stehen noch weitere im Urheberrechtsgesetz drin. Und so als Auffangrecht kann es natürlich auch immer neue Verwertungsrechte geben. Und ein bisschen anders als die Rechte, die hier untereinander dargestellt sind, verhält sich dann nochmal das Bearbeitungsrecht. Und wenn ihr in Open-Source-Lizenzen guckt, werdet ihr auch immer da die Rechte finden, zumindest das Vervielfältigungsrecht, das Verbreitungsrecht und das Bearbeitungsrecht. Wenn ihr die nirgends finden könnt, dann habt ihr es auch nicht mit irgendwelchen offenen oder freien Lizenzen zu tun. Diese Rechte hat man, wenn der Gesetzgeber sagt, dein Werk ist urheberrechtlich geschützt und dieses Recht hat man auch automatisch. Ne, man kann also nicht sagen, ich will das überhaupt nicht. Das kriegt man, ob man will oder nicht. Deswegen braucht man dann eben auch im Open-Source-Bereich oder im Open-Data-Bereich Lizenzen, damit man zumindest so einen einigermaßen Urzustand wiederherstellen kann. Gut, was gibt's jetzt? Es gibt urheberrechtsschutzfähige Werke. Was das ist, werden wir dann gleich nochmal behandeln. Irgendwas mit Kreativität, mit persönlich schöpferischer, geistiger Leistung. Da hat der Gesetzgeber, Urheberrecht gibt es schon eine ganze Weile, sich so an dem orientiert, was er damals kannte und hat dann immer noch ein bisschen was rangeflanscht, wenn er meinte, da müssen wir noch was klarstellen. Ne, so haben wir Sprachwerke, hier steht Software, Sprachwerk im klassischen Sinne ist aber natürlich der Roman. Werke der bildenden Kunst, ja, irgendwelche dargestellten Dinge. Dann Lichtbildwerk, das seht ihr dann schon unten, dann gibt es noch Lichtbilder. Weil da hat der Gesetzgeber gesehen, wenn wir Fotografien unter Schutz stellen, werden wir ständig vor Gericht den Streit haben, ist das jetzt noch urheberrechtlich geschützt, ist das jetzt kreativ oder ist das nicht mehr kreativ? Ne? Wenn ich mit meinem Smartphone draußen rumlaufe und einfach sinnlos knipse, dann ist die Schöpfungshöhe, die ich in das Werk stecke, nicht besonders hoch und vielleicht ist das dann gar nicht als Urheberrechtswerk geschützt. Da hat er gesagt, macht nichts. Wir machen einfach noch ein Leistungsschutzrecht, da braucht man dann keine Kreativität reinstecken, das ist einfach so geschützt. Und dann haben wir Darstellung wissenschaftlicher und technischer Art, zum Beispiel Karten, das erwähne ich bloß hier so ein bisschen, und dann haben wir noch Datenbankwerk und dann wieder unten Datenbankherstellerrecht. Beim Datenbankwerk ist die Zusammenstellung der einzelnen Elemente der Datenbank kreativ, haben wir in der Informatik eher nicht. Da ist es eher systematisch. In der Informatik sind wir eher so im Datenbankherstellerschutz drin. Wenn man sich das so anguckt, hat der Gesetzgeber also so ein bisschen einfach rechtssoziologisch beschrieben, wo, sagt er, ist es aus seiner Sicht sinnvoll, Werke zu schützen. Das Datenschutzrecht ist dann einen ganz anderen Weg gegangen. Die haben gesagt, wir schützen erstmal alle personenbezogenen Informationen und dann sollen sich die Juristen Gedanken machen, was jetzt nicht geschützt ist. Hier ist es andersrum. Hier hat der Gesetzgeber so vorgeschrieben, was er denkt, was auf jeden Fall geschützt ist. Und dann gibt es auch da eine Auffangklausel und dann dürfen sich die Juristen streiten, was außer den ausdrücklich genannten Dingen noch geschützt ist. Und damit es den Juristen nicht langweilig wird, gelten manche dieser Schutzrechte parallel zu Leistungsschutzrechten und manche urheberrechtlichen Schutzwerke nicht. Also bei einem Lichtbild oder bei einer Fotografie ist es entweder ein Lichtbildwerk oder ein Lichtbild. Bei einer Datensammlung kann es beides sein. Das kann gleichzeitig ein Datenbankwerk und ein durch Datenbankherstellerrecht geschütztes Sammelsurium sein. Merkt euch einfach, Unterschied urheberrechtlich geschützte Werke, da steckt irgendwas mit Kreativität drin, geistige Leistung. Bei Leistungsschutzrechten wird in der Regel eine Investition geschützt. Also man sagt, die Erstellung eines Werkes ist teuer, deswegen ist es geschützt. Und dann seht ihr schon das Problem, Stichwort Lichtbilder. Früher stimmte das auch, ne? Da musste der Fotograf dann in die Dunkelkammer sich die Fotografien entwickeln und das hat Zeit und Geld gekostet. Und es wäre natürlich blöd, wenn das dann alles einfach zu vervielfältigen wäre. Zeiten haben sich geändert. Herstellung von Lichtbildern kostet quasi gar nichts mehr. Das Schutzrecht ist geblieben. Ja, und das kriegen wir auch nicht mehr weg. Also da sind dann einfach die Interessen zu groß. So, hier habe ich also die Darstellung und das Ganze nochmal grafisch. Wir werden uns im ersten Teil nochmal so mit im Urheberrecht bewegen, also im linken Teil, und dann nochmal kurz aufs Leistungsschutzrecht eingehen, bevor wir dann gucken, wie wirkt das denn alles zusammen. So, jetzt kommen wir also dazu, was ist eigentlich das Urheberrecht, was ist das kennzeichnende Merkmal? Und wie ihr sehen könnt, die persönlich-geistige Schöpfung. Ich hatte schon gesagt, das Ganze ist zunächst erstmal eine beispielhafte Aufzählung vom Gesetzgeber, aber Öffnungsklausel, falls es weitere geschützte Werke gibt, kann man die auch, kann dann Gericht sagen, wir halten das auch für ein geschütztes Werk. So war das zum Beispiel auch bei Software bis vor ein paar Jahrzehnten. Nee. War Software oder Programmcode ausdrücklich nicht im Urheberrechtsgesetz genannt. Da hat man aber gesehen, oh, die schreiben da irgendwas. Das ist ein Text. So, und das ist ja geschützt. Ne? Jetzt ist es ausdrücklich erwähnt im Gesetz. Also da müssen sich die Juristen dann nicht mehr streiten. Wichtig ist für ein urheberrechtlich geschütztes Werk immer ein menschlicher Schöpfungsakt. Also nur ein Mensch ist urheberrechtsfähig. Tiere können nicht Urheber sein, auch wenn das Peter gern anders sehen würde. Und es muss eben ein gewisser geistiger Gehalt sein, wo die Grenzen sind. Da kann man sich dann wieder streiten. Das ist an manchen Stellen strenger, je nach Werkart, an anderen nicht so streng. Wichtig ist, dass es ein Stück individuelle Gestaltung irgendwie in dem Werk gibt. Was das ist, was ich damit meine, werde ich gleich auf den nächsten Folien nochmal erklären. Und ich hatte es schon erwähnt, das Urhebergesetz oder das Urheberrecht ist kein Registerrecht. Wenn man ein Patent schützt oder wenn man eine technische Erfindung schützen will, dann muss man zum Patentamt gehen und das in die Patentrolle eintragen lassen. Das Urheberrecht kriegt man einfach so, ob man will oder nicht. In den USA war das früher anders, da war das Urheberrecht auch mal ein Registerrecht oder da war es das Copyright, das ist nochmal ein bisschen was anderes, aber ähnlich. Also das Copyright war bis 1976 ein Registerrecht, dann haben die Amerikaner gesagt, was die Europäer machen, ist in dem Prinzip, ist in der Weise ja viel praktischer. Wir lassen das mit den Schutzrechten und machen auch automatischen Schutz. So, was ist jetzt geistig-schöpferische Leistung? Wir unterstellen mal, dass dieses Geschmacksdiagramm, also wo man abbilden kann, was man schmeckt, wenn man ein Bierchen zischt oder einen Wein, eine kreative Schöpfung ist. Ne? Stellen Sie sich also ein Gemälde alter Meister vor. Aber da ich kein Gemälde alter Meister malen konnte, habe ich einfach das genommen. Stellen Sie sich vor, die Darstellung ist, ich habe mir Gedanken gemacht, wie mache ich das? Also vielleicht eine geistig-schöpferische Leistung. Nun seht ihr aber, das ist ja schon die Darstellung. Und die Darstellung in der Welt der Computer muss ja irgendwie da auf den Bildschirm kommen. Und wie macht man das? Ja, man programmiert. Nun kann ich glücklicherweise so ein bisschen mit Ticks umgehen, also Vektorgrafiken erstellen. Und wenn ich da rangehe, ist das so ein bisschen Malen nach Zahlen. Ne? Ich weiß, wie das aussehen soll und dann weiß ich, von wo nach wo ich irgendwelche Linien malen muss. Und das habe ich hier gesagt. So, und jetzt kann man aber überlegen, wo steckt jetzt die Kreativität? In der Darstellung, weil das besonders originell ist, wie ich das angeordnet habe, die Elemente, oder im Programmcode, weil ich das besonders clever oder eben bin Jurist nicht clever gemacht habe, malen nach Zahlen. So, und wenn ich jetzt als Jurist bin damit zufrieden, bin mir nicht sicher, ob das jetzt wirklich eine kreative Leistung ist oder ob das jeder so machen würde. Na, das ist der Rest vom Programmcode, man sieht, ist auch ein bisschen länger. Und wenn ich jetzt meinen Neffen ransetze, dann schafft er das in einer Seite und ich denke, boah, ich verstehe davon überhaupt nichts. Das ist ja super kreativ. Der Informatiker guckt sich das an und denkt, nö, das ist doch einfach bloß eine programmierte Schleife. Ne? Und da kann man sich dann auch vor Gericht wieder trefflich drüber streiten, welcher Code ist jetzt der, wo Kreativität drin steckt, oder sind es beide geschützt, weil wir unterschiedliche Leistungen gefunden haben. Ne? Jeder macht es anders, Also ganz niedrige Schwelle, was urheberrechtsschutzfähig ist. So bloß mal zum Verstehen, wo hier Probleme stecken könnten und was geistig-schöpferische oder persönlich-geistige Leistung heißen kann. So, und hier ist er dann nochmal zurück zur persönlich-geistigen Schöpfung. Ich hatte gesagt, nur natürliche Personen können persönlich-geistige Schöpfung erschaffen. Ja, und da ist eben unser Affe, der ein Selfie von sich macht. Ne, jeder kennt das Foto, wo der so reinguckt da. Und der ist kein Urheber. Aber der Fotograf hat ja natürlich auch keine Kreativität angewendet in diesem Fall, weil der Affe hat sich ja diese Kamera nach Aussagen des Fotografen einfach geklaut. Aber da dem Fotografen die Kamera gehört und alles drumherum, wird man sagen müssen, Lichtbildschutz. Also dem Fotografen würde nach deutschem Recht das Schutzrecht an diesem Bild zustehen. Dann das schon angekündigte Computerbild. Ne? Zwei Algorithmen waren am Werk. Auf der einen Seite hat man einen Algorithmus angelernt und hat gesagt, lerne mal niederländische Meister zu malen. Und das andere Bild hat man drauf trainiert und hat gesagt, lerne mal zu erkennen, wann ein menschliches Gemälde vorliegt. Und als sich der zweite Algorithmus von dem Gemälde des ersten Algorithmus hat täuschen lassen, hat man gesagt, super, das Bild versteigern wir. Das ist was ganz Tolles und alle finden KI sowieso toll und die haben auch gute Preise dafür erlangt. Aber an diesem Gemälde ist natürlich auch keinerlei Kreativität drin. In dem Algorithmus steckt unter Umständen Kreativität an der Programmierung und am Anlernen. Aber an dem Gemälde selbst war kein menschlicher Geist beteiligt. Es wird noch deutlicher, hoffe ich, später. Jetzt gucken alle noch so ein bisschen irritiert. Exkurs. So bloß nochmal als Beispiel, weil wir gerade so schön bei Bildern sind. Ne? Werken der bildenden Kunst ist auch durch die Rechtsprechung gegangen. Erster Versuch von Wikipedia, alte Meister zu befreien. Jemand hat in einem Katalog gesehen, da ist ja ein altes Bild abgebildet. Der Urheber muss 70 Jahre tot sein, dann kann er geistig, schöpferisch tätig gewesen sein, wie er will, dann ist der Urheberrechtsschutz weg. 70 Jahre nach Tod lässt sich auch relativ gut berechnen, ne? Weil den Todestermin hat man in der Regel. Schlimmer wäre das, wenn ab Zeitpunkt der Schöpfung, also ab Zeitpunkt der Schöpfung des Werkes, ja, und hat das also aus dem Bildband abfotografiert und wollte das veröffentlichen. Hat gesagt, ist doch kein Urheberrecht mehr drauf. Ja, aber ein Lichtbildschutz. Der Fotograf im Museum, der dieses Bild angefertigt hat, hat einen Lichtbildschutz an der Fotografie. Und jeder, der von dieser Fotografie einen Abzug macht, stellt ein Vervielfältigungsstück her. Und ganz am Anfang, an der bunten Grafik, haben wir gesehen, Vervielfältigungsrecht ist ein eigenes Recht, was man in einer Lizenz erwerben muss. Also aus einem Buch kopieren und dann irgendwo veröffentlichen, ganz schlechte Idee, wenn man nicht eine Lizenz hat. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber so als Grundregel, als Heuristik nicht tun. Zweiter Versuch von Wikipedia. Wir haben den Wikipedianer ins Museum geschickt. Dort hängt ja das Original. Und er hat sich vors Bild gestellt, das Original, auf dem kein Urheberrechtsschutz mehr drauf ist, fotografiert, hat jetzt gesagt, na jetzt habe ich doch Lichtbildschutz und ich stelle das unter Creative Commons Lizenz ins Netz. Haben die Gerichte leider gesagt, darfst du auch nicht. Die Begründung ist ein bisschen schwierig, die ist dann mit Hausrecht und so, also durch die Hintertür wird da wieder ein absolutes Recht eingeführt, wo eigentlich keins ist. Aber die Gerichte sehen es so. Also Urheberrecht, das ist auch immer so ein bisschen eine Daumenregel, wo man sagt, wenn ein Gericht meint, so nach dem Bauchgefühl, Juristen nennen das Judiz, das muss geschützt sein, hat man im Urheberrecht gute Möglichkeit, mit der entsprechenden Argumentation auch den Schutz dann zu befürworten. War bei Christo vor 20 Jahren, als er den Reichstag verhüllt hat, ähnlich. Hat er den Reichstag verhüllt, alle dachten, oh, schön, kann ich fotografieren, ist zwar ein Kunstwerk, aber steht ja im öffentlichen Raum, Panoramafreiheit, geht klar, kann ich veröffentlichen und auch selber dann verkaufen, mein Bild. Hat der BGH gesagt, nö, nix ist. Da hätten 90% der Juristen dagegen gewettet, aber der BGH hat gesagt, wir müssen den Urheber schützen, wie soll der sonst deine silbernen Planen bezahlen, wenn jeder diese Fotografie verkaufen kann. Gut, er hätte sich's vorher überlegen können, aber ist halt anders entschieden worden. So, kommen wir zurück nach diesem Ausflug in die Welt der Bilder, zurück zu trockenen Texten, Datenverarbeitung und Ähnlichem. In der analogen Welt war die Welt noch einfach. Ne? Es gab ein Stück Papier, darauf standen Buchstaben und dann wusste man, die Buchstaben sind unter Umständen ein kreatives Werk, das ist geschützt, urheberrechtlicher Schutz, alles gut. Genauso bei Gemälden. Ja, jetzt wird das natürlich, was nicht allen gefällt, die Welt immer komplizierter und jetzt gibt es eben nicht bloß die Darstellung von irgendwelchen urheberrechtlichen Werken, sondern es gibt eben dann auch noch das dahinter, was im Maschinenraum im Computer läuft oder wie man dem Computer zumindest sagt, was er tun soll. Ja, man hat dann also gegebenenfalls Programmcode und Darstellung. So, was ist jetzt wie urheberrechtlich geschützt? Wie spielt das zusammen? Ja, und da muss man dann eben wieder so ein bisschen gucken und sortieren. Das machen wir jetzt gleich nochmal. Schauen wir uns das mal im Einzelnen an. Vielleicht so als Beispiel, ich habe es mal Anwendungssoftware. Ne? Also bitte, falls hier Informatiker sitzen oder so, sind alles keine technischen Begriffe, sind alles beschreibende Begriffe. Wenn wir jetzt eine ganz stinknormale Anwendungssoftware nehmen, wie sie jeder auf seinem Computer hat, und dann hat er da ein grafisches User-Interface, ja, bei den Leuten, die auf der Shell arbeiten, da ist das dann nicht so das Problem hier. Da ist klar, das wird einheitlich betrachtet. Da interessiert den Juristen in der Regel, oder da weiß der Jurist, da steckt Programmcode dahinter, vorne habe ich bloß eine Bedienoberfläche, aber dafür, dass dieses Programm was Nützliches macht und dass es das so tut, wie man will, da ist Kreativität reingeflossen und die steckt im Programmcode. Da trennt man also nicht, im Wesentlichen. Bei einem Computerspiel wird das dann schon wieder komplizierter. Denn da stecken ja dann schon wieder ganz viele Dinge drin. Da steckt irgendeine Programmierung drin, da steckt Sound drin, da steckt Grafik drin und das alles dann vielleicht auch noch mit einer Geschichte. Da hat man dann verschiedene Schutzgüter. Ja, das hier hinten, also die Zusammenfassung, das ist ja dann sowas wie ein Multimedia-Werk und das ist ja dann schon, geht so eher in Richtung bildende Kunst, aber da eben Text, auch Tonbeiträge drin sind, ist es dann eben nicht bloß bildende Kunst, also Multimedia halt. Das ist dann so ein nachträglich gefundenes oder zusätzlich erklärtes Werk, was urheberrechtlich geschützt ist. Da muss man also gucken, auf was, wo ist mein Rechtsproblem und wo finde ich, auf welcher Ebene finde ich die Lösung. Auf der Schutzebene vom Computer, von der Software oder auf der Ebene, was man sieht. Bei der Vektorgrafik erinnert euch an mein geniales, das ich übrigens nicht selber erfunden habe, Geschmacksdiagramm. Ne? Da hatte ich es erklärt. Man kann einmal sagen Programmcode und einmal sagen boah, die Darstellung. Vielleicht auch beides. Und bei der klassischen Textverarbeitung betrachtet man es dann wieder einheitlich. Ne? Wenn man in seinem LibreOffice tippt oder so, da sieht man ja gar nicht, wie das abgespeichert wird. Und der Programmcode, der da generiert wird, ist ja bloß eben, wie der Text formatiert werden soll. Da steckt keine Kreativität drin, das ist dann wirklich bloß Anweisung an den Computer, wie er das interpretieren soll. Das gleiche bei LaTeX, wenn ich da meinen LaTeX-Code schreibe, Beginn-Dokument, End-Dokument, dann schreibe ich irgendwas dagegen. Das ist nicht kreativ, das ist von der Software vorgegeben. Anders sieht das natürlich aus, wenn ich sage, so wie das LaTeX standardmäßig mit den Paketen, die es mitbringt, darstellt, gefällt es mir nicht und fange jetzt an, wild Makros zu programmieren. Da könnte ich dann wieder unter Umständen in den Urheberschutz für Programme reinlaufen, weil jetzt bin ich ja kreativ und sage, wie soll die Darstellung anders dargestellt werden und wie bringe ich Tech dazu oder LaTeX dazu, das anders zu machen, als es es standardmäßig tut. Das habe ich hier jetzt nochmal so kurz zusammengefasst. Vielleicht noch alle Word-Nutzer, die uns hier zugucken. Ja, die Formatierung in Word ist keine Kreativität im Sinne des Urheberrechts. Wenn man versucht, Word zu zwingen, das, was es tut, und man weiß nicht, warum es das tut, aber es tut es, das ist zwar auch kreativ, aber nicht im Sinne des Urheberrechts. Kommen wir noch kurz, das war jetzt Blog Urheberrecht, persönlich geistige Schöpfung. Kommen wir nochmal schnell zum Datenbankherstellerrecht. Ganz kurz, ich hatte schon erwähnt, das gehört zu den Leistungsschutzrechten. Das heißt, da fehlt es eben gerade an der Notwendigkeit von irgendwelcher Kreativität, sondern das Entscheidende ist, dass wir irgendwie eine strukturierte Datensammlung haben und der Knackpunkt ist die wesentliche Investition. Also eine Datensammlung, auf die eine wesentliche Investition getätigt wurde. Ich hatte es bereits erwähnt, das Urheberrecht stellt insbesondere bei den Leistungsschutzrechten Dinge unter Schutz, wo der Gesetzgeber sagt, da hat jemand investiert und soll reüssieren, der soll damit Geld verdienen können. Das Problem und das Gefährliche bei Datenbanken ist, man sieht es denen nicht an, ob da eine wesentliche Investition drinsteckt oder nicht. Da müsste man ja selber schon wieder wissen, was hat er da eigentlich gemacht, man sieht aber bloß die Daten. Das heißt, auch bei Datenbanken, bei allem, was irgendwie wie eine Datenbank aussieht, heißt, Hände weg, es sei denn, man hat eine Lizenz. So, eine Datenbank im Kern sammelt Sachinformationen. Sachinformationen, ne, da fehlt es auch an irgendeiner Kreativität. Fehlt es also am Schutz der einzelnen Informationen. Aber wenn ich eben jetzt unter finanziellem Aufwand Informationen zusammenbringe und in der Datenbank strukturiere, habe ich eine Datenbankherstellerrecht. Ob ich das will oder nicht, ne, ist auch automatisch, entsteht auch automatisch vom Gesetzgeber. Und das Datenbankwerk, da gehen wir gar nicht weiter drauf ein, das hatte ich schon erwähnt, das war das, wo man bei der Strukturierung der Datensammlung noch irgendwie kreativ ist. Aber wie gesagt, in der Informatik eher selten. Dann gibt es aber aus Anwendersicht zwei verschiedene Datenbanken. Wer kennt OpenStreetMap? Ja, OpenStreetMap ist keine Karte, ist eine Datenbank. Und in der Datenbank sind Sachinformationen. Diese Sachinformationen sind der erste Fall, das bringt dem Endanwender gar nichts. Wenn er in die Datenbank geht, sieht er irgendwelchen XML-Code, wenn er sich über den Editor anguckt, sieht er irgendwelche Vektoren da laufen, aber nutzlos. Dann gibt es andere Datenbanken, wer kennt Wikipedia? Ja, doch einige, ne? Mensch. Wo quasi kreativer Inhalt, die Beschreibung zu den einzelnen Artikeln, systematisch und strukturiert zusammengefasst wird. Sprich, da kann man den Inhalt auch unmittelbar verstehen, nutzen, etc. Aber Wikipedia an sich, die Gesamt-Wikipedia, ist auch ein Datenbankwerk mit einzelnen kreativen Elementen. Hier habe ich nochmal versucht zu malen. Ja, ich habe nicht versucht, die Sterne auf die Erde und in eine Datenbank zu holen, sondern das sollen also geografische Daten sein, die ich hier symbolisch in eine Datenbank gepackt habe. Und so sieht das dann eben bei Wikipedia aus. Das sind dann sozusagen die einzelnen kreativen Textbestandteile nochmal strukturiert in der Wikipedia-Datenbank gesammelt. Und was wir übers Internet dann sehen auf der Seite, das sind dann wieder die einzelnen formatierten Artikel, die aus der Datenbank ausgeliefert werden. Gut, jetzt haben wir so einmal kreuz und quer durchs Urheberrecht. Ich hatte es schon so ein bisschen angedeutet, dass es drauf ankommt, was kommt, woher und wieso und weshalb. Gucken wir, diese Grafik wird uns jetzt die nächsten paar Folien begleiten. Ne, wir haben also hier unsere schon angekündigte Software. Dann habe ich gesagt, wir kippen noch irgendwelche Daten in den Prozess und vielleicht noch irgendwelche Darstellungsregeln. Ihr merkt schon, irgendwie habe ich ein Faible für OpenStreetMap. Ja, und dann kommt irgendwie eine Kartendarstellung raus. So, jetzt noch ein Wort zu Lizenzen. Ich hatte es schon am Anfang, wo es um die einzelnen Schutzrechte ging, kurz angesprochen. Hier nochmal zur Wiederholung. Also eine normale Lizenz, die dient dazu, einer Person irgendwelche Rechte zu geben, damit die damit Geld verdienen kann. Und damit das auch gut funktioniert, teilt man die Rechte oder gibt es nicht ein Recht, sondern teilt das in einzelne Rechte aus. Die kann man dann noch zeitlich, räumlich und mengenmäßig begrenzen, gegebenenfalls, damit man auch kann man auch noch da begrenzen. Gut. Und dann gibt es noch freie und offene Lizenzierung, die unterscheiden sich so ein bisschen. Ne? Bei der offenen Lizenzierung sagt mir hier, hast du das Zeugs, mach damit, was du willst, ich gebe dir alle Rechte. Bei der freien Lizenzierung, sagt man hier, hast du das Zeug, mach damit, was du willst, aber wenn du was damit machst, musst du es auch wieder freigeben für andere, damit die auch wieder was Tolles damit machen können. Diese Unterscheidung hält man in der Software relativ streng durch. Ne? Da spricht man von Open Source und Free Software. Bei den Daten hält man das nicht so ganz durch. Bei OpenStreetMap spricht man von Open Data und ist auch glücklich, meint aber, also die Open Data Base License bei OpenStreetMap ist eigentlich eine freie Lizenz, die hat ein Share Alike. So, und jetzt will man hier arbeiten mit Software, Daten und Darstellungsregeln und stellt vielleicht entsetzt fest, die stehen unter unterschiedlichen Lizenzen. Ja, Creative Commons ist eigentlich eine, wie der Name schon sagt, eine Lizenz, die sich an Kreativwerke richtet, aber die 4.0 geht auch für Datenbanken. Da sind Datenbanken ausdrücklich erwähnt. Für unsere Software haben wir unsere GPL gestellt und unsere Darstellungsregeln stehen unter Creative Commons 2.0. So, was gilt jetzt für die Darstellung, für unser Produkt? Vererbt die Software die Lizenz? Das sind ja alles virale Lizenzen, also es sind alles solche Lizenzen, die eigentlich, wenn man was damit tut, weitergegeben werden müssen. Erbt die Darstellung die Software-Lizenz, erbt die Darstellung die Datenbank-Lizenz, erbt die Darstellung die Darstellungsregel-Lizenz. Darauf gibt es eine ganz eindeutige juristische Antwort. Es kommt drauf an.
Das sehen wir erst viel später, jetzt habe ich vorgegriffen. Aber gut, ihr habt gelacht über den Witz, das ist auch gut.
Also wie spielen diese Lizenzen zusammen? Es ist auch immer eine schlechte Idee, auf irgendein Werk, also auf eine Datenbank, eine GPL zu legen, macht keinen Sinn, weil in diesen langen Lizenztexten sind dann in der Regel auch spezifische Regelungen drin, die sich eben auf die besonderen Eigenschaften von Software, von Datenbanken, von Kreativwerken beziehen. Das macht das Ganze ja dann aber für den Juristen, wie ihr gesehen habt, nicht ganz einfach. Und diese Bearbeitungs- oder diese, Abge- diese Werke, zu, nein, die Bedingungen, dass man Dinge wieder freigeben muss, wenn man sie bearbeitet hat, macht das Leben auch nicht einfacher. Und dazu will ich jetzt noch kurz was sagen, nämlich also der deutsche Jurist spricht von Bearbeitung, der amerikanische und englische Jurist spricht von Derivative Work. Das findet sich also in diesen Lizenzen immer drin. Und jetzt ist die Frage, wann liegt denn eigentlich eine Bearbeitung vor, die diese Share-Alike-Regeln auslöst? Und, um das noch ein bisschen komplizierter zu machen, gibt es nach deutschem Urheberrecht auch eine freie Bearbeitung. Wann liegt also eine freie Bearbeitung vor und wann liegt eine unfreie Bearbeitung vor, für die man die dann den Share-Alike-Effekt auslöst. Immer wenn nur eine Fortentwicklung erfolgt, ja, ist wieder auslegungsbedürftig und als Anhaltspunkt, wenn kein Werkwechsel erfolgt, also wenn man ein Bild zu einem Bild bearbeitet. Schwierig wird es dann eben, wenn man Daten zu einer Karte verarbeitet. Wann liegt eine freie Bearbeitung vor? Wenn sich das Werk so weit von der Vorlage gelöst hat, dass es eine völlig neue eine Neuschöpfung darstellt. Ja, das haben Juristen geschrieben, da kann man dann sich weiter also schön drüber streiten. Oder eine andere Regel ist, wenn die Wesensmerkmale des Originals so weit verblassen und hinter der eigenpersönlichen Leistung und die eigenpersönliche Leistung der freien Bearbeitung hervortritt. Ihr habt vielleicht auch in den Medien das Bild gesehen, wo das Mädchen mit dem Ballon geschreddert worden ist. Und da gab es dann auch so ein paar schöne Bilder im Internet, wo dann also oben eine Kartoffel ins Bild gesteckt wird und unten Pommes rauskommen und so. Ne? Jeder weiß, was gemeint ist. Aber, also man erkennt, wo das herkommt, die Idee. Aber man muss sagen, das ist eine eigene Idee. Ne? Das wäre eine freie Bearbeitung.
Hier habe ich auch noch mal so ein Beispiel. Meiner kennt es relativ schlecht jetzt hier, aber erinnert das irgendjemand an ein anderes Bild? Nicken, ja. Genau, Top Skyscraper, ganz berühmte Fotografie, wo also diese Hochhausbauer da auf dem freischwebenden Stahlträger sind. Ne? Das wäre auch eine freie Bearbeitung. Jeder weiß, was es gemeint ist, aber in einen völlig anderen Kontext mit anderen Figuren gestellt. So, jetzt kommen wir zur Auflösung der Frage, was gilt, was kommt drauf an, worauf kommt es an? Beispiel Geodaten. Da kippen wir also Geodaten in unseren Prozess rein. Wir haben eine Rendering-Software und wir haben Rendering-Rules. Und am Ende steht eine Karte. Ja, und jetzt ist die Frage, was für eine Lizenz oder wie ist die Karte geschützt? Und jetzt können wir uns wieder anwenden, was ich zu den Logarithmen gesagt habe. War an der Darstellung der Karte irgendein Mensch beteiligt? Nein. Nur Software und Daten. Keine Kreativität mehr. Alles automatisch, ist nicht händisch angefasst worden. Das heißt, also vom Urheberrecht können wir da auf jeden Fall nicht reden. Dann haben wir auch noch die Werkgattung gewechselt. Ne? Aus Daten ist jetzt plötzlich wieder eine grafische Darstellung geworden. Die Darstellungsregeln sind ja auch nichts anderes als Programmcode. Also die finden sich zwar hier irgendwie wieder, aber na, so richtig auch nicht. Ne, weil geprägt wird die Darstellung ja eigentlich von der Position der Daten auf der Erdoberfläche. Bei Geodaten ist das aber ein Spezialfall. Ich spanne euch auch nicht weiter auf die Folter. Der BGH und der EuGH, oder es war eigentlich die Weisheit des EuGHs, hat gesagt, Geodaten sind auch als Kartendarstellung Datenbanken. Also Papierkarten sind Datenbanken. Man merkt das nicht, wenn man sie anfasst, aber es ist so. Und deswegen wäre also, wenn hier nichts anderes geregelt ist, wäre quasi die Datenbank bloß in ein anderes Datenbankformat übertragen worden. In dem Fall wäre also die Lizenz der Datenbank der Fall. Aber keine Angst, bei der ODBL haben wir eine Sonderregelung, deswegen habe ich da oben auch die CC beigenommen, weil da funktioniert das. Bei der ODBL wäre es nochmal anders. So, beim Text ist es, ja, wie ist es da? Ne, wir haben, denken wir wieder an Wikipedia. Wir holen den Text aus der Datenbank, prozessieren den. Darstellungsregeln haben wir vielleicht auch, oder mehr oder weniger, weil die Seiten sehen ja auch alle gleich aus. Das Ganze macht eine Software. Ja, wie wird der Text geschützt? Da ändert sich gar nichts. Der Text ist als Textwerk geschützt durchs Urheberrecht und bleibt auch so, weil da ist ja überhaupt nichts passiert. Der ist so, wie er reingegangen ist, wieder rausgegangen, bloß eben anders formatiert. Das ist aber jetzt das Zusammenspiel bei Bearbeitung. Man kann das aber auch noch anders betrachten. Und zwar, nee, ich habe das alles jetzt schon ein bisschen erklärt, aber hier nochmal zusammengefasst. Wenn wir vielleicht sogar bei den Daten, also es ist wieder das Wikipedia-Beispiel, Daten haben, wir haben das Sprachwerk, das Textwerk, den Text, wir haben aber auch das Datenbankherstellerrecht, die Sammlung an sich und dann haben wir die Darstellung und ja, ich habe es jetzt schon vorweggenommen, da ist dann auf jeden Fall das Textwerk noch geschützt für die einzelne Wikipedia-Seite. So, wie ist das jetzt, wenn wir bei den Darstellungsregeln, die sind unter Umständen oder sind auf jeden Fall als Programm geschützt und aber vielleicht auch als Sprachwerk, da die aber bloß zur Darstellung genutzt werden und sich quasi nicht im dargestellten Werk irgendwie kreativ äußern oder so, würde man hier in wertender Betrachtungsweise sagen, die haben hier keinen Einfluss. So. Das war es eigentlich auch schon. Ich hoffe, ich habe nicht für mehr Verwirrung gesorgt, als vorher schon da war, sondern einfach bloß so ein bisschen gezeigt, wie man sich das strukturieren und anschauen kann. Damit nehmen wir mit aus der Veranstaltung, dass das gar nicht so einfach ist mit Datenprogrammcode und Darstellung und es wird nicht einfacher dadurch, dass überall noch irgendwelche Lizenzen verwendet werden. Und da ist es egal, ob man proprietäre oder offene Lizenzen nimmt, das ist alles kompliziert. Wenn man das so ein bisschen sich mit den Schutzrechten anguckt, welche Schutzrechte das gibt im Urheberrechtsgesetz, die dann zuordnet und guckt, was ist denn am Ende so das entscheidende Schutzrecht, was rauskommt, kann man, ich sag mal, in 90% oder 75% der Fälle erraten, was wohl ein Gericht sagen wird. Ne? Denn auf hoher See und vor Gericht liegt alles in Gottes Hand. Und ohne Wertung kommt man da nicht aus. Also wir sind zwar hier alle Fans von KI, aber das kann ja dann jemand nächstes Jahr mal vorstellen, ob er das über KI lösen kann. Also vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ganz herzlichen Dank. Fragen?
Danke sehr. Eine Frage zum Thema Urteil. Das Urteil gegenüber dem Wikipedianer, der jetzt dort das Bild im Museum abfotografiert hat und das er dann nicht verbreiten durfte, steht das wiederum selbst als Werk geschützt aufgrund der großen Kreativität in der Urteilsbegründung als Kreativwerk oder ist das wieder anders?
Er hätte natürlich ein Leistungsschutzrecht an der Fotografie. Deswegen dürfte er das theoretisch lizenzieren. Da er aber eigentlich das unberechtigt angefertigt hat, sagen sie, also du bist schon nicht auf losgelaufen, sondern irgendwo illegal daneben und deswegen gilt das alles nicht. Aber da kann man sich trefflich drüber streiten. Also gerade in dem Bereich, wenn dieses du darfst überhaupt nicht machen, aus dem Hausrecht des Museums abgeleitet wird. Da gibt es auch viele Meinungen in der Juristerei, die sagen, nee, also daraus kann man das nicht ableiten. Das ist was völlig anderes, als der Urheberrechtsschutz will. Also da denke ich auch, wird sich Wikipedia weiter streiten und ich denke, da lohnt sich es auch weiter zu streiten. Weil das ist absolut nicht einsehbar zu sagen, ihr dürft das nicht fotografieren. Wer weiß, was ihr mit dieser Fotografie tut. Also das ist nicht Sinn des Urheberrechts, irgendwie einen Missbrauch von Fotografien zu verhindern. Aber hat ja gerade irgendwie Tradition so mit Upload-Filtern und sowas.
Da hätte ich jetzt noch selber eine Frage zu. Ist das nicht abgeleitet aus dem Eigentumsrecht des Museums, wenn das sozusagen das einhegt und das dann sozusagen Früchte sind?
Ja, aber dann interpretiert man Eigentum auch schon ziemlich weit. Dann dürfte es auch keine Luftbilder geben, weil da fotografiert man ja auch Eigentum. Also, aber wie gesagt, da kommt man in Wertungsbereiche. Ich will nicht sagen, dass es ausgeschlossen ist, aber mich überzeugt es nicht und man muss dann eben gucken, wo man bei entsprechender Argumentation die Grenzen zieht.
Wenn du gerade die Upload-Filter angesprochen hast, wie siehst du die neue EU-Urheberrechtsreform, gerade Artikel 11 und 13?
Technisches Problem also man hofft auf eine technische Lösung für ein tatsächliches Problem. Ich halte es nicht für überzeugend. Gerade wenn man es rechtssoziologisch betrachtet, kehrt man da einfach auch Regel und Ausnahme um. Bisher musste sich der Rechtsverletzer darum kümmern, dass die Rechte, die er hat, eingehalten werden. Jetzt muss sich plötzlich der Kreative darum kümmern, dass sein Werk überhaupt noch im Internet erscheint, weil plötzlich ein Upload-Filter sagt, darfst du nicht mehr. Also da kehrt sich Regel und Ausnahme um, bloß weil die Rechteindustrie wieder mal sagt, oh, die Welt geht unter. Geht sie nicht, ist sie auch vor 18 Jahren nicht untergegangen, als Napster kam.
Noch weitere Fragen?
Und hat sogar Arbeitsplätze für Rechtsanwälte geschafft, die Abmahnanwälte.
Eine etwas allgemeinere Frage zu Lizenzen. Wie handhabt das deutsche Recht gemeinfreie Lizenzen?
Gibt es nicht. Also es gibt bestimmte amtliche Veröffentlichungen, die gemeinfrei sind, also Gesetze sind gemeinfrei und ähnliches. Aber gemeinfrei an sich, das konnte sich der Gesetzgeber, als er das Urheberrecht geschaffen hat, so nicht vorstellen. Also man hat
dann im Nachgang eben solche Dinge, dass man sagt, nach 70 Jahren ist jetzt aber Schluss und bei Datenbanken ein bisschen eher und bei Lichtbildern noch ein bisschen eher, jedenfalls eher als im Urheberrecht. Aber das irgendwo stünde, dass man sagt, na, ich will nicht. Also wie man sagen kann, ich will das Urheberrecht nicht. Das hat er daran, das konnte sich der Gesetzgeber, als er das Urheberrechtsgesetz geschaffen hat, nicht vorstellen. Und deswegen gibt es das nicht und deswegen brauchen wir diese Open Data oder brauchen wir diese Open Lizenzen.
Das heißt, angenommen, wenn ich jetzt irgendwo eine Library auf GitHub finde, wo der Autor sagt, I waive all my copyright oder sowas und ich verwende das, dann bin ich in Deutschland eventuell, habe ich da eventuell ein Rechtsproblem? Oder?
Nö, dann gibt er ja alle Rechte auf oder gibt alle Rechte frei.
Okay.
Wo man aufpassen muss, wie Hölle, ist, wenn keine Lizenz dran steht. Dann Hände weg. Wenn da jemand steht, ich will das nicht, also schön wäre es, wenn er das dann ein bisschen juristischer formuliert hätte, aber solange im Kern noch erkennbar ist, macht damit, was ihr wollt, ist es gut. Und dann muss man aber noch drauf aufpassen, wenn man bei urheberrechtlich geschützten Werken in Mitteleuropa unterwegs ist. Da gibt es ja noch das Urheberpersönlichkeitsrecht. Das war ganz am Anfang mal auf einer Folie, habe ich aber nicht weiter erwähnt. Und die Namensnennung ist ein Urheberrechtspersönlichkeitsrecht. Und da wird es dann besonders schwierig. Da kann man nicht ohne weiter, also kann man auch sagen, ich räume das Recht ein, dass du es nicht erwähnen musst. Aber da ist die Frage, wenn er sagt, macht damit, was er will, was ihr wollt, bezieht er sich nur auf die Verwertungsrechte, also vervielfältigen, verbreiten, öffentlich zugänglich machen, bearbeiten? Oder hat er da auch an sein Urheberpersönlichkeitsrecht gedacht? Also dann vielleicht doch im Zweifel zumindest den Namen ranschreiben. Und den in Verbindung mit dem Werk gab es auch eine Entscheidung. Auf die Internetseite hat ein Bild nur dargestellt, wenn man mit dem Mauszeiger drüber hovert. Auf der App war nichts dergleichen. Da war also der Urheber nicht zu erkennen, weil auch wenn man da mit dem Mauszeiger, mit dem Finger draufgegangen ist, war nichts zu sehen. Urheberrechtsverletzung, weil Name des Urhebers nicht genannt und die Lizenz hat es verlangt. Das war, glaube ich, sogar eine CC BY, ich bin mir aber nicht sicher.
Noch weitere Fragen?
Wie sieht das aus mit der Weiterverbreitung von nicht lizenziertem Code? Also jetzt gerade auch mit dem Artikel, der da jetzt entschieden wird.
Welchen Artikel?
Der Artikel 13.
Ach so. Also wenn Code, wenn da nichts dran steht und man nicht weiß, unter welcher Lizenz, gilt das gleiche wie für alle potenziell urheberrechtlich geschützten Werke, Hände weg. Und nur wenn eine Lizenz dran steht, darf man überhaupt verwenden.
Das heißt, die Weiterverbreitung an sich wäre dann nicht möglich oder doch? Oder wie ist das?
Nö, natürlich nicht.
Okay.
Aber das sollte eigentlich jeder Informatiker wissen, dass er nur Code nutzt, wo er weiß, unter welcher Lizenz er steht, damit er auch weiß, welche Bedingungen er einhalten muss. Wenn er Code nutzt, der unter GPL steht, dann weiß er, dann muss ich gegebenenfalls auch die Änderungen wieder freigeben auf Anforderung. Wenn es eine MIT- oder BSD-Lizenz ist, dann weiß er, nö, da kann ich auch privatisieren. Da muss ich meinen Code gegebenenfalls nicht freigeben. Aber es sollte auf jeden Fall eine Lizenz drinstehen, weil wenn gar keine drinsteht, ist es geschützt und man hat keine Lizenz. Lizenz hat man nur, wenn dransteht, was man darf. Sonst nicht. Hände weg. Ganz einfache Heuristik, wenn nichts dransteht, Hände weg. Außer man ist sich ganz sicher, hat hier gut aufgepasst und kann jetzt beurteilen, wann eine geistig-schöpferische Leistung vorliegt und wann nicht. Dann natürlich. Dann ist es überhaupt kein Thema.
Wie sieht das eigentlich aus mit Bildern im Internet? Ne? Also mal einen beliebigen Begriff. Wie sieht das eigentlich aus mit Bildern im Internet? Einen beliebigen Begriff.
Ist immer noch aus, glaube ich. Wir schaffen das.
Ich rede laut.
Ne, dann muss ich es wiederholen. Will ich nicht, kann ich mir nicht merken. Dann muss ich doch wiederholen.
Bilder im Internet, ne?
Mhm.
gibst einen beliebigen Begriff bei Google ein, tippst auf Bilder, kriegst 1000 Bilder. Was kann man damit machen? Privat, wie weit kann man die überhaupt benutzen? Weil da habe ich noch nie irgendwie was gefunden, welche Urheberrechte, Lizenzen, blablabla. Also kann ich das Bild einfach benutzen, privat für mich, oder geht das dann nur eine Verbreitung?
Die Frage ist, was ist privat? Die eigene Internetseite ist nicht privat, das ist eine öffentlich zugängliche Zugänglichmachung von den Inhalten, die auf der Internetseite sind. Was geht, ist das Einlinken, aber auch da Vorsicht. Was auf keinen Fall geht, Kopie ziehen, auf die eigene Webseite legen und einbinden, Urheberrechtsverletzung.
Aber auf der eigene Festplatte schon?
Privatkopie, ja. Ja, aber jetzt haben wir uns gerade ein bisschen vom Thema weg entfernt. Sind noch sonst Themen zum Vortrag? Noch eine letzte.
Sie hatten ja das erwähnt mit den Kopien aus dem Museum bzw. aus dem Katalog. Das würde also bedeuten, wenn ich ein altes Werk, was kein Urheberrecht mehr hat, kopieren würde, was ich ja logischerweise darf, aber ein Dritter diese Kopie wiederum kopiert, ist es verboten, weil ich ein Foto kopiert hätte.
Oh, Fotokopie, ganz schlechtes Thema. Ne? Also technisch ist ja eine Fotokopie eigentlich nichts anderes als eine Fotografie. Rechtlich schon. Rechtlich gesehen ist also das Kopieren auf dem Kopierer eine Anfertigung eines Vervielfältigungsstückes und die Fotografie ist eine Fotografie, ist ein Lichtbild. Wenn in dem Buch, also man darf das Buch dann kopieren, wenn das Urheberrecht abgelaufen ist, beziehungsweise dann auch kein Lichtbildschutz, der Lichtbildschutz endet schon vorher, abgelaufen ist, darf man das machen und je nachdem, wie kreativ man oder wie aufwendig man das macht, also nicht bloß auf dem Kopierer, sondern wenn man das jetzt eben wie dem Museum, das war die Argumentation bei dem Museumskatalog, dass der Hausfotograf das also da ordentlich einspannt, dass es keine Wellen macht, belichtet, Spezialfotoapparat nimmt, der wenig Verzerrung hat. Solche Sachen, also aufwendig, Kohle drin, dann hat man wieder einen Lichtbildschutz, natürlich. Also deswegen auch Vervielfältigungsstücke von diesen Leuten da auf dem Träger. Da wird ja, ich weiß gar nicht, wer der rechte Inhaber ist, oder wer Eigentümer des Bildes ist, da wird ja nicht mehr das Original verkauft, sondern immer bloß noch Ablichtungen gemacht. So, und die sind urheberrechtlich geschützt als Lichtbildwerk, weil da kommt ja vom Eigentümer, der kann das ja steuern, immer nur so ein Lichtbildwerk und dafür braucht man dann eine Lizenz, ja. Also da hilft es überhaupt nichts, dass die Originalfotografie keinen Schutz, ob nun Kreativ- oder Leistungsschutzrecht mehr genießt. Wenn der Eigentümer darüber die Verfügungsgewalt hat, hat man keine Chance, quasi an ein legales Vervielfältigungsstück zu kommen, wenn man wenn man es kauft, dann schon. Ne? Aber also jetzt dann nicht einfach so sagen, oh, das ist ja abgelaufen, jetzt kann ich Bilder davon immer kopieren und verbreiten? Nee.
Man hätte ein Bild 50 Jahre
erwischt. Nee. Nein. Also, ja doch, wenn das im Umlauf vom Rechteinhaber in Umlauf gebracht, der Originalwerkstück, der Schutz abgelaufen ist, dann natürlich. Aber das muss man dann ja auch wissen. Also das muss man auch sich sicher sein, wenn man das tut.
Muss man mal bei Kompanien
gucken. Gut.
Gut, vielen Dank.
Sehr gern.